Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz und Würzig. Heute wieder mit Gast. Mit mir hier ist wie immer die wunderbare Annie Kilpert.
Hi.
Und wir haben heute nochmal ein Special zum Thema Smart City Apps oder vielleicht auch Smart Region Apps. Da werden wir gleich mehr dazu hören. Und ja, wir haben heute als Gast Justus Pohle hier. Und ja, wie das so üblich ist, Justus, sag doch mal, wer du überhaupt bist und was du so machst.
Ja, perfekt. Also erstmal vielen Dank für die Einladung euch beiden und danke, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Justus Pohle. Ich bin einer der Gründer und einer der Geschäftsführer von Heidi Heimat Digital. Ich habe das Unternehmen jetzt vor 3 Jahren gemeinsam mit meinem besten Kumpel Niklas Hans-Jürgens gegründet. Ja, wir beiden kommen aus Salzkotten. Das ist quasi ja mehr oder weniger neben Paderborn. Also da arbeiten wir derzeit und ja, unser Büro ist in Paderborn und von hier versuchen wir, die Städte in Deutschland mehr oder weniger zu digitalisieren, unsere Lösungen voranzubringen. Und das macht tierisch Spaß.
Ja, cool. Heidi, da muss man irgendwie immer denken, eher an das südliche Deutschland. Also mich wundert es, dass ihr nicht im Allgäu sitzt. Wie seid ihr denn zu dem Namen gekommen?
Tatsächlich werden wir da sehr, sehr häufig drauf angesprochen. Also das war mehr oder weniger so eine, ich sag mal, Geschichte zwischen Niklas und mir. Wir saßen im Büro und haben uns halt überlegt, wir brauchen irgendeinen coolen Namen, der im Ohr bleibt. Weil damals, ganz früher, da hießen wir mal Regionales Erleben. Und das war definitiv nicht der coolste Name. Wurde uns dann auch als Feedback, sag ich mal, häufig wiedergespielt. Dann saßen wir im Büro und haben uns einfach überlegt, was, sag ich mal, spiegelt unsere Werte wieder? Was spiegelt das Produkt wieder? Und was ist vor allem auch ein Name, der sehr kurz ist, prägnant und im Ohr bleibt? Und daraus entstanden ist dann Heidi, was mehr oder weniger die Kurzform ist für Heimat Digital. Und ja, Niklas und ich, wir sind beide sehr heimatverbunden. Wir kommen halt aus einem kleinen Dorf. Und also das hat 2.500 Einwohner, Störmele heißt das. Ja, wir freuen uns halt, wenn wir nachhaltig auch, sag ich mal, für die Heimat was machen können. Und das ist so die Idee damals gewesen. Nach wie vor kriegen wir immer wieder ganz cooles Feedback für den Namen, weil er halt so prägnant ist. Also die Heidi-App, das ist halt, sage ich mal, einfach ein Name, der bleibt kleben. Und das war auch das Ziel.
Ja, cool. Du hast schon angesprochen, die Heidi-App. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was denn die Heidi-App ist? Was macht die so? Was sind besondere Merkmale? Wozu setzen es Bürgerinnen und Bürger, Menschen ein?
Also die Heidi-App ist damals ich sag mal, noch in dieser Corona-Zeit entstanden, wo nämlich unsere Heimatstadt sozusagen auf uns zukam und gesagt hat, Leute, wir wissen, dass ihr digital, sag ich mal, was auf die Beine stellen könnt, könnt ihr uns nicht mal helfen, relativ niederschwellig erstmal die Angebote in der Region zu digitalisieren. Relativ, sag ich mal, schnell, damit das damals in der Corona-Zeit eine schnelle Hilfe sein konnte. So ist die Ursprungsthematik gewesen. Und mit der Zeit...
Und Heimatstadt war Strömede tatsächlich.
Geseke ist das sozusagen da. Also das ist die Kernstadt von den Ortsteilen, sage ich mal. Und da war es so, da haben wir dann angefangen, relativ niederschwellig diese Lösung auf den Markt zu bringen. Und über die letzten 3 Jahre hat das sich jetzt sehr, sehr weit entwickelt. Da erzähle ich jetzt gleich noch was zu. Ja, genau, daraus entstanden ist dann eine Open-Source-Lösung, die sich Heidi-App nennt. Und ich rede mittlerweile eigentlich ungern von einer reinen App, weil es ist eigentlich vielmehr eine Plattform, ein Plattformansatz und das Ganze ist wie so eine Art Smart City Ökosystem für Städte geworden. Also wir arbeiten mittlerweile mit über 400 Kommunen in Deutschland zusammen, von riesengroßen Städten wie Hamburg teilweise bis runter zu kleinen Gemeinden in Bayern mit 1.000 Einwohnern, wo wir mega stolz drauf sind, weil das unsere ersten Partner damals tatsächlich gewesen sind. Da sieht man halt, sag ich mal, den Kontrast, wo wir uns bewegen. Also von einer Millionenstadt bis hin zu Dörfern, wo ich ja selber herkomme mit 1.000 Einwohnern, können wir mittlerweile alles abbilden. Und dieses System funktioniert halt relativ modular. Also man hat eine Basis, die ist Open Source. Und auch auf dieser Basis können Kommunen sozusagen ihre Services, man kann sich das vorstellen, wie bei so einer Lego-Platte. Also man hat diese Platte unten, das ist die Plattform und auf dieser Platte kann man die einzelnen Bausteine dann draufpacken. Und das passiert ja dann im Alltag, indem Kommunen und Städte auf uns zukommen und sagen, habt ihr da vielleicht eine Lösung für unser Problem? Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wir bauen gerade hier bei uns in der Region einen Dreiklang aus LoRaWAN-Sensorik, einer Datenplattform und dann mehr oder weniger einem Frontend, wo man diese LoRaWAN-Daten dann auch intuitiv in einem Frontend widerspiegeln kann. Da arbeiten mehrere Unternehmen mit uns zusammen, aber der Use Case ist natürlich klar. Ich habe die Sensorik beispielsweise im Hochwasserschutz oder bei Mobilitätsdaten und unser Mehrwert an der Stelle ist, die den Bürgerinnen quasi intuitiv zugänglich zu machen. Das ist, denke ich, auch die Stärke von uns, dass wir halt es schaffen, sehr niederschwellig und sehr intuitive Use Cases zu schaffen, die dann in der breiten Masse den Bürgerinnen auch helfen. Aber im Kern ist es dann halt schon komplexe Technik, aber nach außen ist unser Ziel immer den Leuten, es so möglichst einfach wie möglich hinzustellen.
Kannst du vielleicht doch für die Leute, die jetzt nicht so tief im Smart City App Business drin sind, so kurz umreißen, was sind so die Standardmodule, die eine Kommune hat? Also wie muss man sich das vorstellen? Man kommt in die App rein und was habe ich denn dann direkt? Irgendwie LoRaWAN-Dashboards? Also ne, was ist noch so drumherum?
Die Dauerbrenner sind natürlich die klassischen Informationsfeatures, also alle Events um mich herum, alle News um mich herum, dass ich das erstmal gebündelt in einer Plattform bekomme. Da stechen wir, sage ich mal, oder da ist unser Fokus von Heidi der, dass wir das Motto haben, ohne möglichst viel Personalaufwand den Inhalt automatisiert in die App reinzubekommen. Und das haben wir durch eine KI gelöst, die dafür sorgt. Stellt euch vor, ihr habt eine Gemeinde und in eurer Gemeinde gibt's die Gemeinde-Webseite, es gibt einen Veranstaltungskalender, es gibt noch 10, 15 Vereinsseiten, Unternehmensseiten und so weiter. Also die Basis ist, ich habe roundabout 30, 40 Quellen an Infos und diese Quellen ziehen wir über eine Scraper-Technologie, die mit KI angereichert ist, in unseren Kanal rein, in die Heidi-App und sorgen dann dafür, also das Werteversprechen an der Stelle ist, dass die Bürgerinnen Zeit sparen, dadurch, dass sie halt sehr, sehr viele Sachen an einem Ort sehen. Und das ist, sag ich mal so, der Dauerbrenner in kleineren Gemeinden, weil natürlich, wenn man jetzt sagt, ein Rathaus in einer kleinen Kommune, das kannst du natürlich jetzt nicht mit einer riesen Stadtverwaltung in einer Millionenstadt vergleichen. Da muss man natürlich auch die Personalressource im Blick haben und an der Stelle ist dann unser Credo wirklich zu sagen, möglichst wenig Personalaufwand und möglichst hohen Output, indem man alles automatisiert. Und das ist, denke ich, auch der Ansatz, den wir da seit 2 Jahren jetzt richtig fahren, wo wir uns auch ziemlich gut derzeit durchsetzen. Und ja, da haben wir gutes Feedback für bekommen. Das ist so, was kleinere Gemeinden haben. Wenn es dann natürlich in Richtung jenseits der 100.000 geht, dann geht es vorrangig immer um Themen, wenn man datengetriebene Use Cases hat. Also was ich eben schon versucht habe zu umreißen. Mobilität ist da zum Beispiel ein Punkt. Wir gehen derzeit in Richtung Mobilität, indem wir zum Beispiel Parkleitsysteme mit unseren Daten anreichern oder halt zum Beispiel dafür sorgen, dass man ein Mobilitäts-Dashboard in der App abrufen kann, wo ich sehen kann, wo befindet sich gerade mein Bus. Und dementsprechend in der App quasi auf einen Blick sehe, alles klar, ich brauche noch 5 Minuten oder so. Das sind halt, sag ich mal, dann eher die Use Cases für größere Städte, also die klassischen Smart City Use Cases. Was wir aber gemerkt haben und wo ja derzeit auch, ja zumindest was uns wiedergespiegelt wird, ein USP von uns sein soll, ist halt der Punkt, dass wir dieses Ökosystem so weit denken, dass wir auch Hardware mit integrieren. Also wir bauen ja selber diese Infoterminals, stehlen. Damit waren wir jetzt auch auf Messen, zum Beispiel in Berlin auf der Smart Country Convention und in Barcelona auf dem Smart City Expo World Congress hatten wir die Stelen mit. Da konnten sich die Leute die vor Ort mal richtig anschauen. Die gibt's in verschiedensten Formaten von 43 Zoll bis 98 Zoll, quer, hoch, alles dabei. Und was das Coole an der Geschichte ist, ich habe auf einmal so ein ganzheitliches Infosystem, weil ich habe eine App. Mit der App kann ich Beiträge hochladen, also wir haben eine Upload-Funktion in der App. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Rathaus sitze oder zu Hause auf dem Sofa, kann ich eine Information, ich nehme jetzt einfach mal eine amtliche Mitteilung, zu Hause bequem über die App uploaden Und diese Information ist in Echtzeit auf der Stele, auf dem Marktplatz zum Beispiel. Und dann hat man natürlich dieses Gesamtsystem. Das lässt sich natürlich ausweiten, wenn ich jetzt an einer Bushaltestelle stehe und ich habe diese Stele da stehen und wir kriegen in Echtzeit die Mobilitätsdaten, dann sehe ich in Echtzeit auf einmal an der Bushaltestelle, wann kommen die nächsten Busse. Das haben wir jetzt zum Beispiel in Troisdorf am Hauptbahnhof gemacht. War eine ganz lustige Geschichte, weil als wir das aufgebaut haben, dieses System vor Ort, also wir müssen die Stelen dann ja montieren, aufbauen, da stand so eine riesen Menschentraube um uns herum am Bahnhof und hat halt gefragt, was macht ihr da? Und
waren die denn da?
Genau, ja, also, waren die denn da? Und ja, gab echt, also da hat man ja mal, ich sag mal, hands-on direkt mitgekriegt, was die Bürgerinnen auch davon halten. Und wir kamen dann ins Gespräch mit einigen. Und da kriegst du das natürlich mit, auch auf den Messen. Und das Feedback ist da echt gut. Das ist so, sag ich mal, die Richtung, wo wir uns gerade auch hinbewegen. Also ich sag mal, von der reinen App-Thematik, auch wenn natürlich das Hauptthema heute App ist, sehen wir uns mittlerweile eigentlich eher in diesem Plattform-Ökosystem-Bereich, um möglichst viele Sachen miteinander zu kombinieren.
Wie würdest du so Stelen einordnen? Also da gibt es ja durchaus, kann man durchaus auch kritisch sehen. Jetzt müssen wir da irgendwie 10 Stelen aufstellen und es ist vielleicht nicht sonderlich nachhaltig. Wie beurteilt ihr das oder was ist das Feedback dann von den Leuten da vor Ort, auch so nach einer Woche, zwei, wenn das da mal steht?
Also ich sag mal, entscheidend ist natürlich erstmal der Standort. Also das haben wir extrem gemerkt, wenn es natürlich direkt an so einem Hauptbahnhof steht, wie jetzt in Troisdorf, wo täglich da mehrere tausend Leute ein- und ausgehen. Das ist natürlich was anderes, als wenn du das jetzt relativ an den Stadtrand stellst und nicht so viele Leute daherkommen. Also es kommt sehr auf den Use Case an, sage ich mal. Was wir extrem gemerkt haben, ist natürlich dieses Interaktive. Also es gibt ja diese klassischen Stelen, wo einfach Werbung drüber läuft, wo dann halt, also die kennt man ja aus Großstädten. Das ist ja dann eher Werbezweck. Wir lösen uns ja, sage ich mal, mehr oder weniger davon los. Also wir haben ja wirklich den Smart City Gedanken im Hinterkopf. Die Stelen sind ja alle Touch und es gibt ja verschiedene Use Cases, die auf so einer Stele abgebildet werden können. Also jetzt in Hamburg zum Beispiel, da integrieren wir gerade das Masterportal von Hamburg, wo ich dann beispielsweise in meinem einzelnen, in meinem Bezirk sozusagen die wesentlichen Kerndaten aus dem Masterportal auf die Stele bekomme. Und selbst wenn ich jetzt eine App dann an der Stelle nicht gedownloadet habe, kriege ich ja trotzdem mit, was so um mich herum in meinem Bezirk passiert. Ich würde dementsprechend, also ich würde einen Hybrid an der Stelle favorisieren, dass man halt nicht nur das eine und nur das andere macht, also weder nur eine Stele noch nur eine App, sondern eher so diesen Hybrid. Und den fahren wir ja jetzt so seit anderthalb Jahren circa. Und das ist, denke ich, auch gerade so der Weg, der uns gerade stark macht und auch stark machen wird in Zukunft.
Also sinngemäß favorisiert ihr sowas wie einen hybriden Ansatz, kann man sagen.
Genau. Also wir haben halt jetzt über die Zeit gemerkt, also wir sind ja mit dieser App-Thematik gestartet und ich habe, glaube ich, im Laufe der letzten Jahre, Niklas natürlich auch, also wir beiden mit mehreren, also ich würde, das geht sogar über die 1000 Städte, mit denen wir gesprochen haben und dementsprechend haben wir da natürlich eine ziemlich gute, valide Grundlage, um zu sagen oder um zu erfüllen, was jetzt in den nächsten Monaten und Jahren ganz gut ankommen wird, weil wir da wirklich im täglichen Austausch sind mit Städten und Gemeinden jeglicher Größen. Und der hybride Ansatz wird uns da derzeit auf jeden Fall sehr positiv zurückermittelt. Also wir kriegen auch sehr, sehr viele Anfragen in dem Bereich, wo wir jetzt nicht mal extern irgendwie auf die Kommunen zugehen, sondern das hat sich mittlerweile rumgesprochen, zumindest in den Kernbereichen Smart City, also ich sag mal, Modellprojekt Smart Cities, das ist ja mehr oder weniger wie eine Schulklasse, wo man sich dann ja mittlerweile auch kennt, also man kommt auf Messen zusammen und das sind ja bekannte Gesichter und das spricht sich ja mittlerweile auch dann ja rum, dass wir in dem Bereich gute Lösungen anbieten. Und deswegen favorisieren wir den Ansatz derzeit. Und also das hat uns in den letzten anderthalb Jahren jetzt einen richtigen Schub gegeben. Und wir merken, dass das auch in den nächsten Monaten und Jahren uns den Schub weitergeben wird. Deswegen ist das so die Richtung, die wir einschlagen.
Ist bei der Stehlnutzung finde ich auch super interessant, weil ich mir vorstellen könnte, dass man da auch einfach die Sichtbarkeit von Verwaltung oder auch von Aktivitäten in Städten oder Kommunen ja wahnsinnig erhöhen kann, gerade für Personen, die vielleicht nicht so app-affin sind und nicht so gern ja auf ihr Smartphone gucken und sich da gefühlt 1000 Apps runterladen, so. Gibt es da eine Möglichkeit, dass man diese Stelennutzung messbar macht? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Oder welche Inhalte besonders gern geklickt werden oder welche Prozesse ausgeführt werden?
Es ist sowohl bei der App als auch bei den Stelen. Also wir haben ja in den Stelen Content-Management-System verbaut von uns. Wir benutzen da DSGVO-konform Matomo, was ja mehr oder weniger im Smart City-Kontext so eins der gängigen Programme ist. Weil was man ja im Hinterkopf haben muss für, ich sag mal, alle Zuhörerinnen, die jetzt nicht aus diesem Smart City-Ökosystem kommen, dadurch, dass der Bund ja die Smart Cities mit öffentlichen Geldern fördert, ist natürlich auch wieder zurückgespielt, die Voraussetzung, dass die Sicherheitsstandards so hoch wie möglich sind, dass der Code natürlich einmal Open Source ist und dass die Gemeinschaft davon profitiert. Und dementsprechend haben wir natürlich da die höchsten DSGVO-Anforderungen an die Software und ja, halten die dann durch solche Themen wie ein DSGVO-konformes, anonymisiertes Nutzer-Tracking auch ein. Also das wäre halt auch möglich. Was ich aber eben noch sagen wollte, weil du das in deinem Satz gerade ganz gut vielleicht auch noch tangiert hast. Du hast ja gesagt, die Leute, die spiegeln einem oft wieder, sie möchten nicht 1000 Apps downloaden. Das ist natürlich auch das, was wir mitbekommen, wenn wir mal so Nutzerfeedback einholen. Ich sag mal, da spalten sich ehrlich gesagt die Geister. Die einen finden es total klasse, eine eigene App zu haben für alles. Und dann gibt es wieder andere Meinungen, die sagen, genau, was du eben gesagt hast. Boah, noch eine App, hier noch was. Also jetzt muss ich mir noch eine App downloaden. Was bringt mir die? Kann ich doch auch einfach in einer guten mobilen optimierten Webseite haben. So, jetzt ist ja der, ich sag mal, der, das Hauptargument, was dann von den meisten App-Anbietern kommt, ist ja meistens Push-Benachrichtigung. Also, dass man einfach sagt, eine Webseite kann keine Push-Benachrichtigung ausspielen. Und eine App kann das aber. Und klar, das ist ein sehr, sehr relevanter Punkt, vor allem in den kleinen Gemeinden, was wir so widergespiegelt kriegen. Aber deswegen bin ich auch ehrlich gesagt kein Fan, jetzt nur auf diesen App-Ansatz zu gehen, weil es tatsächlich, also da bin ich dann auch Realist an der Stelle. Ich bin ja auch auf der einen Seite Nutzer und Bürger und alles andere und nicht nur, sage ich mal jetzt, Heidi-App an der Stelle. Und dementsprechend guckt man natürlich auch immer aus dieser Nutzersicht. Und da können wir es komplett verstehen, dass die Leute sagen, ich möchte ja nicht noch eine 10., 15., 25. App für meine Stadt. Und dementsprechend ist unser Ansatz, wo wir dann hauptsächlich den Mehrwert unserer App sehen, dass man sagt, über Schnittstellen und über offene Formate integrieren wir alle möglichen Lösungen, die bei euch vorhanden sind. Und dann schaffen wir sozusagen nicht die 25. Parallel-App, sondern wir versuchen, eure Ist-Situation zu analysieren. Wir schauen, okay, habt ihr vielleicht schon eine Mobilitäts-App? Habt ihr eine App für Parken? Habt ihr eine Abfall-App? Das ist meistens, sage ich mal, so der gängige Weg. Dann haben wir eine Ist-Analyse und von dieser Ist-Analyse können wir dann sagen, alles klar, zu der App kann man eventuell eine Schnittstelle herstellen. Die kriegen wir so integriert. Die Webseite scrapen wir so rein und dann hast du halt, ich sag mal, nach 2, 3 Wochen technischer Analyse, relativ schnell einen klaren Fahrplan für die jeweilige Kommune oder die Stadt und kannst sagen, Leute, wir haben die Lösung, wir können es hinkriegen, aus euren 5 Apps langfristig zumindest schon mal irgendwie 2 zu machen. Und das ist der Ansatz an der Stelle, den wir da auch gehen, dass man, weil das kriegen wir sehr, sehr häufig mit von, ich sag mal, mittelgroßen Städten, die natürlich dann zig verschiedene Lösungen haben. Aber jede Lösung kann immer nur ein bestimmtes Feature. Also ich habe dann eine Abfall-App, ich habe dann eine Park-App und es gibt aber in den meisten Kommunen nicht diese eine All-in-One-App, sage ich mal, wo das dann integriert ist. Und natürlich, der Weg dahin ist schwierig. Das Ziel, also unser Ziel ist natürlich immer, alles möglichst intuitiv und nativ vor allem zu integrieren. Aber da muss man dann auch wieder realistisch sein. In der Praxis sieht es natürlich häufig anders aus. Dann gibt es dann auch bei uns natürlich Apps, die Services erstmal verlinken im ersten Schritt, bevor es dann tiefen integriert nativ ist. Kriegst du natürlich wieder das Feedback, warum habt ihr da wieder 10 Funktionen einfach nur verlinkt, anstatt die nativ zu integrieren? Und da ist natürlich dann der Punkt, das ist ja, ich sag mal, der Weg dahin, der ist lang und dafür sind ja auch diese Förderungen und die Modellprojekte da, dass man jetzt über die Monate und Jahre, bis das Fördermittel quasi ausläuft, diese Funktion so weit weiterentwickelt, dass es irgendwann eine rundum perfekte Lösung ist. Und da muss ich dann einfach sagen, das ist einfach der Prozess. Also das wird in den nächsten Monaten anders sein. Stand jetzt ist es natürlich bei vielen Anbietern noch so, aber ich denke, das wird sich dann auch zum Positiven drehen. Je mehr, ja sag ich mal, Hirnschweiß, Invest und Zeit man da jetzt rein investiert.
Mhm. Wir haben als nächste Frage auf unserem Zettel, wie man eure Lösung nutzen kann. Und da würde mich besonders interessieren, du hast gesagt, ihr seid in Hamburg aktiv, ihr seid aber auch in kleinen Kommunen aktiv, ihr kommt auch aus der Richtung. Was sind denn so die, vielleicht kannst du bei der Beantwortung der Frage, wie man überhaupt zur Nutzung eurer Lösung kommt, auch ein bisschen darauf eingehen, was sind denn die Unterschiede bei der Einführung je nach Kommunengröße? Also gibt es sowas, wo ihr denkt, okay, darauf muss man im kleinen Format besonders achten oder darauf muss man im Großformat besonders achten?
Da haben wir jetzt eigentlich so einen Dreiklang. Wir haben ja jetzt die Open Source Community Kodi und in der Community gibt es eigentlich so 3 Ströme. Es gibt die kleinen Gemeinden, dann gibt es die Landkreise und dann gibt es die großen Städte. Das sind quasi so eigentlich so, das kann man eigentlich, ich sag mal, in 3 Ströme aufteilen. Und weil du fragtest, wie man das nutzen kann und wie man das vor allem angeht, also in kleinen Gemeinden tatsächlich ist so die App tatsächlich sehr nachgefragt in Kombination mit der Website. Also da ist es meistens so, man muss ja darauf fair sein, es ist ja jetzt auch nicht so viel Inhalt dann da, wie in, ich sag mal, einer 100.000 Einwohnerstadt. So, und dann geht es natürlich erstmal darum, Vereinswesen zu digitalisieren, Kommunikation voranzutreiben, Informationen niederschwellig bündeln. Das ist so der Dreiklang in den Gemeinden. Da wird die App vorrangig als Ergänzung zur eigenen Webseite benutzt. Dann in Landkreisen geht es natürlich vor allem darum, das Interkommunale zu fördern. Also ich sag mal, den Austausch unter den einzelnen Gemeinden. Unser größter Landkreis hat über 200 Kommunen. Da sieht man dann mal, sage ich mal, das Verhältnis. Und das ist dann natürlich da eher der Punkt. Landkreisübergreifend. Und in größeren Städten geht es dann natürlich darum, wirklich datengetriebene Use Cases, vor allem im Bereich Mobilität, im Bereich Klima, und solche Themen. Also das ist eigentlich so, sag ich mal, der Dreiklang, in dem wir uns bewegen. Und es benutzen nicht mal alle Projekte die App, sondern es geht halt auch viel über diese Stelen, gerade in Großstädten, weil, ich sag mal, eine Millionenstadt sagt, so eine App, die ist vielleicht, da sind wir vielleicht ein bisschen zu groß für, weil kann die Leute dann auch schnell mal erschlagen, wenn man als Werteversprechen sagt, alles um dich herum, das ist in so einer Millionenstadt vielleicht ein bisschen viel Inhalt. Da geht es dann eher so drum, gezielt die Leute mit Stelen zum Beispiel an bestimmten Punkten zu adressieren. Also an einem Hauptbahnhof, an einem Marktplatz, an einer Bushaltestelle. Solche Themen.
Also gibt es im Prinzip immer erstmal so eine Art Konzeptionsworkshop mit euch. Also das ist jetzt kein Produkt von der Stange, was jetzt hier irgendwo im Regal steht und ich bestelle das dann bei euch und keine Ahnung, ihr schaltet das in 2 Monaten frei und da ist es. Sondern es ist immer irgendwie individuell zusammengestellt, kann man das sagen?
Ich würde so ein Hybrid sagen, weil also es kommt drauf an, wer da vor uns ist quasi und was die Kommune sozusagen machen möchte. Die Basis, die kannst du innerhalb von 3 bis 4 Wochen live stellen. Und also ich sag mal, wenn eine kleine Gemeinde sagt, ich möchte jetzt innerhalb der nächsten 4 Wochen meine App launchen, dann klar, machen wir einen Auftakt-Workshop, weil ohne Kommunikation halt gar nichts geht. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da 10 Stunden investiert, dann auf 15 Leute irgendwie mit in den Call müssen. Ganz niederschwellig. Also wir machen ein Auftaktgespräch, wo wir dann einmal die Infos alle sozusagen bündeln und sammeln, was wir brauchen. Da kriegen wir von den Gemeinden meistens dann eine Liste mit Domains zum Beispiel, die wir integrieren sollen. Dann setzen wir die Basis auf und dann kann eigentlich der Launch auch schon starten. Das ist jetzt eine ganz niederschwellige Lösung. Also dass die Kern-App, die ist mittlerweile mit über 70 Funktionen. Ja, jetzt will ich es runterbrechen auf Produkt von der Stange, aber es ist halt eine schnell implementierende App-Lösung, die man relativ zeitnah implementieren kann. Wenn jetzt aber ein Smart City-Projekt kommt und sagt, ich möchte in den nächsten 12 Monaten gemeinsam mit euch ein Use Case im Bereich Klimaschutz entwickeln, dann ist das natürlich eine andere Hausnummer. Da gibt es dann Konzeptionsworkshops und das dauert natürlich dann auch lange. Nur der Vorteil von diesem Open-Source-Ansatz ist ja generell, statt A entwickelt jetzt Funktion A, statt B entwickelt Funktion B. Beide schmeißen das in den Top in Kodi rein und können dann hinterher den Code und die Funktion sozusagen untereinander austauschen. Das kam jetzt auch in einigen Fällen schon erfolgreich vor. Und das ist der Stand da derzeit.
Cool. Ja, du hast schon angesprochen, die Kodi und Heidi, klingt ja zunächst mal gut zusammen. Wie organisiert sich aber am Ende oder wer organisiert eigentlich diese ganze Open Source Community, die Weiterentwicklungen, sodass das dann später auch zusammenpasst? Also kann ich nicht einfach statt ABCDE irgendwie Dinge tun und dann per Magie passen die dann wieder zusammen? Ich brauche ja irgendwie ein Management.
Genau. Ja, guter Punkt, den du ansprichst. Genau, also vielleicht kurzer Kontext. Neben Heidi gibt es die Kodi-Community. Kodi steht für Kommunendigital an der Stelle und das ist quasi die Gemeinschaft, die basiert auf dem Open-Source-Code, den die Heidi-App hat. Der wird, ich sag mal, da momentan Stand jetzt natürlich zum Großteil von unseren Entwicklerinnen entwickelt, aber es kommt natürlich auch in Einzelprojekten schon vor, dass sich dritte Unternehmen an unserem Open-Source-Code sozusagen bedienen und den dann weiterentwickeln und die Entwicklung dann wiederum in den Topf zurückbringen. Hat natürlich den Vorteil...
Findest du das gut?
Ja, habe ich dementsprechend haben wir es Open-Source aufgebaut. Also bringt natürlich die ein oder anderen Komplikationen mit sich. Da muss man natürlich auch offen sein. Aber erstmal sind wir offen für jegliche dritten Unternehmen, die das weiterentwickeln. Voraussetzung ist natürlich, dass die sich mit unserem Tech-Stack auskennen und ich sag mal, jetzt nicht einfach Wild West den Code weiterentwickeln und auf einmal haben wir 200 Bugs neu, weil der Code sich nicht verträgt. Und da kommen wir ja zum Ursprung von deiner Frage, weil die Community ist derzeit so aufgebaut, die Steuerung an sich, den Austausch, das erfolgt erstmal größtenteils dezentral. Wir hatten da jetzt Anfang des Jahres 2025 einen Kickoff, wo wir, sag ich mal, das Ganze erheblich professionalisiert haben, weil der Kontext ist der, die Community ist innerhalb von, lass mich lügen, aber innerhalb von 1,5 Jahren auf über 400 Kommunen angewachsen. Und wenn du natürlich so ein starkes, schnelles Wachstum hast in so einer Gemeinschaft, dann ist natürlich klar, dass Strukturen sich auch mit anpassen müssen. Und das, sag ich mal, ist jetzt Anfang des Jahres erfolgt. Wir haben jetzt offiziell 2 Sprecherinnen der Community. Das ist einmal die Rebecca Spaunhaus aus dem Modellprojekt Einbeck und der Max Schwerhoff aus dem Zukunftswege Innenstädte und Zentrenprojekt Troisdorf. Mega großer Dank, falls ihr überhin zuhört, an dieser Stelle auch nochmal an euch, also dass ihr euch die Zeit nehmt, weil das ist natürlich auch sehr, sehr großer Zeitaufwand, sag ich mal, der dahinter steckt. Was da echt cool ist, wir haben sowohl mit Einbeck natürlich ein Modellprojekt Smart City, aber mit Troisdorf auch ein Zukunftswege Innenstädte und Zentren Projekt. Und das sind natürlich gerade die beiden größten Förderprojekte, die wir in Deutschland haben im Smart City Bereich, die wir da bündeln. Und das ist jetzt, sag ich mal, also ist diese Community an sich, die ist offen für alle Gemeinden. Und wir haben da natürlich extrem unterschiedliche Richtungen. Also wir haben einmal Smart City Projekte, die Modellprojekte Smart City, die sich untereinander alle kennen, komplett natürlich einen anderen Fokus haben als zukunftsfähige Innenstädte und Zentren. Dann haben wir LEADER-Projekte teilweise mit bei. Dann haben wir Kommunen drin, die gar keine Förderung haben und das aus dem eigenen Haushalt machen. Und das ist, sage ich mal, jetzt erstmal die Grundstruktur, wie ist überhaupt die Community aufgebaut. Dann haben wir, ich habe ja eben schon gesagt, 13 Modellprojekte derzeit dabei. Von denen sind ungefähr 5, glaube ich, Großstädte. Wir sind in 12 von 16 Bundesländern derzeit mit der Kodi-Community schon vertreten, tendenziell steigend. Also das ist alles im letzten Jahr passiert. Und ich sag mal, dieses Wachstum, was da kam, das hat uns natürlich auch in gewisser Weise erstmal positiv überrascht. Und war natürlich sehr schön. Dementsprechend haben wir jetzt aber 2025 natürlich direkt dafür genommen, alles professionell aufzubauen. Und jetzt kurz runtergebrochen, um auf deine Frage konkret einzugehen. Der Maintainer, also der Code-Verwalter von der Community ist Heidi. Das heißt, wir kümmern uns darum, wenn dritte Unternehmen einen Code pushen, so nennt sich das ja, verwalten wir den und prüfen den sozusagen nach Vier-Augen-Prinzip, checken, dass das mit unserem bestehenden Code funktioniert, damit Bugs sozusagen verhindert werden. Wir kümmern uns derzeit auch darum, monatliche Austauschrunden zu organisieren und auch Arbeitskreise derzeit einzurichten, weil, das habe ich ja eben schon angerissen, die Struktur der Community natürlich sehr heterogen ist. Also wir haben verschiedene Arbeitskreise, da gibt es einen Arbeitskreis Mobilität, einen Arbeitskreis digitale Nahversorgung, Arbeitskreis Kommunikation, Bürgerservices, also das sind so, sage ich mal, kleinere Runden. Und dann wird das quasi wieder hoch gepusht in die Gesamtrunde. Jetzt im letzten Austausch waren 35 Projekte mit dabei. Der Austausch ist jetzt eine Woche her ungefähr. Sehr, sehr gute Geschichte gewesen, meiner Meinung nach. Also da haben wir uns einmal wirklich in größerer Runde getroffen, alles auf gute Beine gestellt und so wird es jetzt über das Jahr weiter ausgebaut. Wir gehören derzeit ja zu einer der am schnellsten wachsenden Communities, weil man auch sagen muss, wir sind natürlich auch die jüngste Community. Also liegt vielleicht auch ein bisschen an der Historie. Das Unternehmen, also Heidi, gibt es ja jetzt gerade mal insgesamt seit 3 Jahren. Und die Community ist ja so nach und nach erst richtig entstanden. Also ich würde sagen, seitdem wir das wirklich professionell machen, das würde ich jetzt mal so ein halbes Jahr zurückdatieren. Und so komplett professionell halt ab jetzt. Und deswegen, also die Community, da bin ich auch ganz ehrlich mit euch und allen, die hier zuhören, die steckt natürlich gerade in den Kinderschuhen. Die baut sich gerade erst auf. Aber wir merken, da ist so ein Potenzial und so ein Potenzial drin, weil die Leute, die drin sind, wir haben zum Beispiel einen technischen Steuerungskreis, da sitzen teilweise promovierte Informatiker drin, die in den Kommunen verantwortlich sind für die IT. Dann haben wir generell den Besprechungskreis, wo, ich sag mal, sich verschiedene Projektmitarbeiterinnen sitzen aus den einzelnen Kommunen und das ist mega interessant, da einfach mal auch von unserer Seite Feedback zu bekommen, was ist den Kommunen gerade überhaupt wichtig, so worauf legen die gerade überhaupt Wert. Und das ist, denke ich, für uns jetzt ein sehr, sehr gutes eine sehr, sehr gute Austauschrunde auch um die Produkte, um Heidi, um Kodi halt, den Code, die gesamte Weiterentwicklung einfach weiter zu schärfen und neue Produkte auf den Markt zu bringen, die dann halt direkt Nutzerfeedback haben. Also vorher lief es ja so, wir haben uns bei Heidi, sag ich mal, Sachen ausgedacht, haben Feedback eingeholt mit den Kommunen. Jetzt machen wir es mit den Kommunen zusammen. Also wir können ja mit den Kommunen direkt in der Runde sprechen, was ist euch wichtig, was möchtet ihr und so weiter. Und das ist halt einfach ein riesen Vorteil, einen riesen Boost, den wir da jetzt haben. Und deswegen, also echt großen Dank an alle, die uns das Vertrauen da an der Stelle schenken und mit dabei sind. Und es freut uns echt.
Steffen hat es gerade schon so ein bisschen angerissen. Deswegen habe ich gleich auch noch eine ketzerische Frage hinterher. Hättet ihr eure Anwendung auch Open Source gestellt, entwickelt, wenn es nicht dieses Gebot gegeben hätte über die Förderung? Also so ein bisschen für mich die Frage, ihr seid ja, so wie ich es verstehe, seid ihr ja ein Startup, das jetzt auch groß geworden ist mit der Heidi-App, ne? Und das einfach da einfach zum richtigen Zeitpunkt mit einer guten Qualität am richtigen Ort wart. Und genau, hast du schon vorher dich mit Open Source irgendwie viel beschäftigt? War das immer so, ist das so in your blood oder wie ist so dein Verhältnis dazu oder euer Verhältnis so dazu?
Ja, also jetzt bin ich mal ganz, ganz ehrlich. Beschäftigt vorher, das klingt ja so als, also da muss man ja jetzt auch mal ehrlich im Kontext sitzen. Also Niklas und ich, wir haben das Unternehmen gegründet aus der Uni heraus. Also das ist ja jetzt, ne, da muss man dann auch mal fair sein, sag ich mal, an der Stelle.
Mutig sein.
Also, ne, wir, also ich glaube, was unsere Stärke ist, ist, dass wir innovativ sind, aber das ist, glaube ich, auch nur deswegen der Fall, weil wir halt viele alte Denkmuster einfach gar nicht mitdenken, sondern einfach direkt aus einer komplett anderen Perspektive drauf gucken. Und also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe mich 10 Jahre mit Open Source beschäftigt. Das wird ja bedeuten, dass ich mich mit 16 dahingesetzt habe und auf einmal Open Source Bücher gelesen habe, ne? Das, das, wenn man ehrlich
hast du nicht gemacht?
Nein, nein, nein. Vor dem Abi noch mich mit Open Source beschäftigt haben. Nee, aber auf jeden Fall Spaß beiseite. Der Punkt ist, klar macht man sich über sowas Gedanken, aber natürlich spielt das da auch mit rein, dass auf einmal eine Kommune auf dich zukommt und sagt, ihr müsst aber jetzt Open Source sein, sonst habt ihr gar keine Möglichkeit. So, dann kam ja so langsam bei uns erstmal der Gedanke, also wir haben uns dann erstmal damit beschäftigt, so was muss man da überhaupt einhalten und. Und jetzt mit der Zeit, also wir haben uns dann natürlich externe Beratung geholt, Experten mit ins Boot, auch die Kommune an sich. So, jetzt mit der Zeit ist das gewachsen. Ich würde sagen, seit 3 Jahren machen wir ja nichts anderes, als uns mit dem Thema Open Source auseinanderzusetzen. Ich würde sagen, da gehören wir jetzt dann auch in den engeren Kreis, die sich da mit dem Thema auskennen, weil fairerweise muss man ja auch sagen, in Deutschland, wenn ich jetzt mit meinen Kumpels spreche oder so und die jetzt nicht unbedingt aus dem Smart City Open Source Bereich sind, vielen Leuten muss man auch erstmal erklären, was ist Open Source überhaupt. Deswegen, also wir beschäftigen uns seit 3 Jahren intensiv damit. Ich glaube, es war definitiv gut, dass Kommunen uns darauf aufmerksam gemacht haben, weil es ist immer ein anderer Punkt, gerade wenn du jetzt als junges Startup an den Markt gehst, natürlich spielen damit auch ziemlich viele Risiken einher. Also das, was wir uns damals, da muss man ja dann auch ganz ehrlich einfach mal sein, wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen. Das, was wir uns damals natürlich gefragt haben, ganz zu Beginn, wie kann man mit Open Source auch wirtschaftlich sein? Und ich glaube, was zum Beispiel, also wenn ich jetzt aus einer anderen Perspektive gucke und nicht aus der Smart City Perspektive, sondern dann eher so aus der reinen Startup Perspektive, wir haben es geschafft, Niklas und ich, das Unternehmen eigenfinanziert, ohne Investoren, dahin zu bringen, wo wir gerade sind. Und das kriegen wir zumindest, sage ich mal so, aus dieser reinen Startup-Welt immer mit. Das war natürlich ein riesen Mammut-Projekt, aber die Leute sagen, also egal wie es geschafft hat, sagen die Hut ab, weil die meisten Startups brauchen natürlich Leute Investment. Wir haben es jetzt, sag ich mal, gebootstrapped, also was ja im Endeffekt eigenfinanziert ist. Und natürlich war dann damals die Frage, kriegen wir das überhaupt hin, wenn wir das Open Source machen? Weil wenn du dich dann so neu damit auseinandersetzt, dann denkst du natürlich, boah, jetzt kann ja jeder unseren Code weiterentwickeln und dann sind die Kommunen irgendwann alle nicht mehr da. Jetzt haben wir einen Auftrag und dann in 3 Jahren haben wir gar keine Aufträge mehr. Und das ist ja überhaupt nicht die Realität. Im Gegenteil. Also ich glaube, was bei Open Source die komplette Stärke ist, ist, dass du ja einmal komplette Transparenz hast und Vertrauen. Also was wir halt richtig mitbekommen, unsere Kunden, die mit uns zusammenarbeiten, natürlich ist das jetzt noch nicht über Jahrzehnte, weil uns gibt's ja jetzt erst seit 3 Jahren, aber die meisten Kommunen sind halt da, weil sie mit uns persönlich klarkommen, weil wir, glaube ich, Projektpartnerinnen auf Augenhöhe sind und die zwischenmenschliche Ebene da ziemlich gut passt. Und ich glaube, also ich, natürlich müssen das alle für sich selber beantworten, aber ich würde schon sagen, dass dass die Mehrzahl unserer Kunden, mit denen wir gerade zusammenarbeiten, jetzt in den nächsten Jahren auch mit uns weiter zusammenarbeiten werden, weil einfach das Vertrauen auf beiden Seiten da ist. Und da ist es mir jetzt mittlerweile, also mittlerweile sehe ich diese Open Source Thematik mit anderen Augen, und sie bietet halt sehr, sehr viele Vorteile. Und deswegen, wenn du mich fragst, würden wir das nochmal machen, beziehungsweise hätten wir es gemacht? Ich glaube, ja. Es kommt natürlich immer so ein bisschen auf das Produkt und auf den Kontext an. Also ich kenne auch extrem viele Startups, die sich davor sehr, sehr krass wehren, weil du natürlich fast keine, ich sag mal, also du musst schon sehr, sehr starke USPs haben, die nicht deinen Code betreffen, weil ich sag mal, es kommt natürlich auch auf Open-Source-Basis sehr, sehr häufig vor, dass dann die gleichen Produkte und so da auf einmal am Start sind. Ist natürlich auch eine Realität, das ist ja klar. Und da ist, glaube ich, meiner Meinung nach viel, viel wichtiger. Der Code, der muss immer ein Cobello sein, das ist ja klar. Aber dass man sich dann als Unternehmen, vor allem in diesem Servicebereich, sehr, sehr stark aufstellt, weil davon profitiert man dann ja am Ende, was dieses Open-Source-Thema angeht. Und das deswegen, also ich, wenn du mich fragst, ich würde da, glaube ich, so auch wieder hybrid antworten. Also es kommt auf das Geschäftsmodell an, was man wählt. Wenn man aber, glaube ich, mit Kommunen arbeitet, würden wir immer wieder Open Source auch nehmen.
Ich hätte da noch eine Bonusfrage zu. wir stehen ja jetzt kurz vor einer Wahl auch. Das heißt, es gibt grundsätzlich das Potenzial, dass Karten für Digitalisierung, Smart City, Smart Region, ja nicht neu gemischt, aber gegebenenfalls umpriorisiert werden. Glaubst du denn persönlich, jede Kommune sollte eine Smart City App oder eine Heidi-like Plattform haben? Oder gibt es da irgendwo eine Grenze, wo das beginnt, aufhört? Und im Sinne von Verstetigung, was glaubst du, also ihr seid jetzt relativ stark mit Förderung gewachsen. Das ist ja auch ein Beispiel dafür, warum Förderung gut ist und warum es geben sollte. Aber wie ist es möglich, dass Kommunen das außerhalb von Förderung dann dauerhaft finanzieren, wenn ganz auf Basis deiner Antwort zur ersten Teilfrage?
Ja, guter Punkt. Also Stichwort Refinanzierung ist natürlich gerade bei uns, vor allem mit den Kommunen, Thema, die Fördermittel, sag ich mal, noch bis Ende des Jahres haben, weil die machen sich natürlich jetzt schon Gedanken drüber, wie kriege ich diesen Service nächstes Jahr refinanziert. Wir haben erste Teilprojekte in Landkreisen, wo das komplett losgelöst von den Städten tatsächlich passiert. Also wir haben einen Landkreis, da läuft das komplett über private, ja, privatwirtschaftliche Sponsoren, Investoren und so weiter. Das ist jetzt das erste Projekt, was wir in die Richtung aufbauen. Das ist komplett losgelöst von jeglichen Fördermitteln. Wir haben innerhalb von 2 Wochen es geschafft, die Finanzierung dafür sicherzustellen für die nächsten 3 Jahre. Komplett losgelöst von den Fördertopfen. Und die Finanzierung im Konkreten erfolgt da, dass es über ja exklusive Werbepartnerschaften natürlich einerseits passiert. Auf der anderen Seite können Umsatzbeteiligungen an jeglichen Funktionen zum Beispiel drin sein. Also wenn da die Kommunen Fragen haben, sage ich mal, zur Refinanzierbarkeit, da sind wir auch immer offen. Also wir haben da mittlerweile sehr, sehr viel Beratung auch und Erfahrung und können dann dazu auch dann halt beraten, also wie man solche Themen nachhaltig aufstellt. Weil ich glaube, wir müssen halt auch, es spielt es ja schon richtig an. Klar sind wir dankbar dafür, dass wir jetzt so auf die Art und Weise gewachsen sind, aber es ist natürlich auch für uns in unserem Interesse, wenn wir als wirtschaftliches Unternehmen denken, es wird ja nicht ewig so weitergehen. Also du sprichst ja gerade die Wahl schon an. Es gibt dieses Jahr Haushaltskürzungen, es gibt teilweise Ausgabesperren und. Die Kommunen, die stehen ja jetzt auch nicht gerade da und schmeißen das Geld zum Fenster raus. Und das ist ja auch genau richtig. Man sollte immer schauen, dass das auch einen Nachhaltigkeitsaspekt hat. Und genau aus dem Grund, ja, werden wir uns jetzt natürlich in die Richtung weiterentwickeln und aufstellen. Also, dass man da halt dann eine Nachhaltigkeit der App auch hat und nicht das Projekt ist gefördert, Ende 2026 und danach weiß keiner, wie es weitergeht. Und im schlimmsten Fall gibt es die App dann gar nicht mehr. Also, würde natürlich mich jetzt hier weit aus.
Kurze Antwort.
Ja.
Jede Kommune in Deutschland sollte eine Heidi-App haben, um Daseinsvorsorge vor Ort digital zu sichern? Ja oder nein?
Ja, aber es kommt natürlich darauf an, wie groß deine Kommune ist. Also ich bin überhaupt kein Fan davon, einer Kommune mit 1000 Einwohnern eine eigene App zu geben. Da gibt es jetzt nicht verschiedene Leute, die das so machen. Hat meiner Meinung nach absolut keine Nachhaltigkeit. Unser Ansatz ist eher, überregional zu denken auf Landkreisebene, wenn nicht sogar noch einen Schritt weiter zu gehen auf Landes- oder Bundesebene. Das hat sonst keine Nachhaltigkeit. Dann hast du da in deiner App 3, 4, 5 Beiträge jeden Tag und deswegen, also ja, jede Kommune sollte so ein System haben, aber man sollte sich Gedanken darüber machen, in was für eine Art. Ob man quasi ich sag mal so, jetzt nicht Worst Case, aber habe ich eine proprietäre App, die nur für meine Kommune ist, mit 150 oder sagen wir mal 1000 Einwohnern. Proprietär in dem Sinne, dass die Software verschlossen ist und nicht Open Source. Oder bediene ich mich einer überregionalen App, die sozusagen meinen Landkreis abbildet beispielsweise. Vor allem im Bereich auf Pendler, Tourismus und so weiter. Also einfach mal, um die Gedanken mit in den Raum zu werfen. Macht das Zweite, glaube ich, langfristig mehr Sinn. Nehme ich einfach mal ein Beispiel aus unserem Alltag. Wir arbeiten, wie gesagt, in Paderborn und wohnen, wie gesagt, in der Nähe von Geseke, pendeln jeden Tag. So, jetzt habe ich auf dem Weg von meiner Heimat nach Paderborn drei Apps von uns, die einzeln eingesetzt werden. Und also ich komme quasi durch drei Gemeinden, jede Gemeinde hat unsere App und ich fahre jetzt quasi zur Arbeit und einfach um den Arbeitsweg sozusagen zu begleiten, hätte ich drei Apps, die ich downloaden müsste, um da immer wieder auf dem Laufenden zu sein.
Klingt nicht so geil.
Klingt nicht so geil. So, und da ist natürlich jetzt langfristig der Ansatz, dass wenn wir von zu Hause zur Arbeit fahren, da hätte ich gerne eine.
Ja, schön. Danke für das Commitment zu einer Antwort. Ja, bevor wir zur abschließenden Schnittchen-Thematik kommen, hast du am Anfang schon mal angedeutet, aber vielleicht nochmal ganz kurz so umreißen, was denn so die wesentlichen Dinge dieses Jahr sind, die wir von euch erwarten können. Also was habt ihr auch featuretechnisch jetzt vor?
Natürlich eine Ausweitung im gesamten Bereich Smart City. Also wir haben sehr, sehr viele Anfragen aus dem Bereich derzeit auf dem Tisch. Also da wird es dieses Jahr definitiv Weiterentwicklung geben in Bereichen Klimaschutz, in Bereichen LoRaWAN. Also LoRaWAN nicht in dem Sinne, dass wir die Sensoren zur Verfügung stellen, sondern in dem Sinne, dass wie kann ich meine LoRaWAN-Daten intuitiv in einem Frontend in der App darstellen. Das ist beispielsweise ein Riesenthema, wo wir auch schon die ersten Projekte jetzt geclosed haben, frisch zum Jahresanfang und jetzt beginnen werden. Dann, also das ist so, sag ich mal, dieser Smart-City-Bereich. Dann wird das Stelen-Thema natürlich weiter ausgebaut. Stichwort Parkleitsystem lässt sich natürlich mit solchen Stelen unfassbar gut realisieren. Haben wir in einer Stadt jetzt begonnen. Und wir werden uns natürlich...
Also da kauft man bei euch auch die Hardware?
Ja.
Oder quasi... Ja, cool.
Genau, also wir sind All-in-One-Stop-Lösung an der Stelle quasi. Hardware, Software, Sensorik, alles bei Heidi. Genau, also unser Anspruch da ist, der eine Ansprechpartner zu sein für die Kommunen. Dann natürlich die Thematik, wovon wir gerade gesprochen haben, also wie kriegt man es hin, mehrere kleine Apps zum Beispiel auf guter Ebene miteinander zu bündeln. Das soll jetzt auch nicht zu hoch werden. Also das muss ja immer dann auch noch eine regionale Thematik haben, meiner Meinung nach. Also Landkreisebene zum Beispiel, das sind die meisten Projekte, mit denen wir zusammenarbeiten, auch Modellprojekte Smart Cities, sind ja Landkreise. Und da macht es mega Sinn, weil die dann teilweise 14, 15 Gemeinden untereinander kombinieren. Die können sich dann alle untereinander austauschen. Das ist so ein Dunstkreis, die dann größtenteils dann zusammen handeln. Da wird es noch weiter hingehen. Und genau, generell, dass wir die Community halt professioneller und weiter aufbauen, weiter verstetigen und ja, Anspruch ist auf jeden Fall, ja, weiter zu wachsen.
Dankeschön.
Sehr, sehr cool. Okay, dann kommen wir zu unserer letzten Frage. Und zwar fragen wir, wir heißen ja kurz und witzig als Podcast, das basiert auf der Schnittchen-Ästhetigkeit, die man häufig auf solchen kommunalen Veranstaltungen oder auch auf Workshops vornimmt. Und da würde uns interessieren, was ist denn so dein Schnittchen-Liebling, Justus? Was bist du für ein Schnittchen-Typ?
Schnittchen hier, so Brot?
Ja, genau. Stulle.
Ja, Salami und am besten noch irgendwie so ein bisschen Obst, sag ich schon, ein bisschen Gemüse drauf, irgendwie mit Gurke und oder...
Also auch eher der Klassiker. Sehr gut.
Ja, danke schön. Heute kurz und würzig mit Justus Pohle von Heidi. Und ja, ich denke, wir werden noch viel von euch und auch von der Kodi-Community dieses Jahr hören. Und wir freuen uns darauf. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank euch für die Zeit. Nochmal vielen Dank für die Einladung, dass wir die Möglichkeit hatten, hier ja, uns zu präsentieren. Mega cool. Euch doch viel Erfolg weiterhin mit eurem Podcast. Cooles Format.
Danke.
Danke. Und an alle an den Empfangsgeräten, danke fürs Zuhören und schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Ciao.
Jo, bis bald. Tschüss.
Tschüss.